Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode, die den folgenden Inhalt hat. Warum Wissen allein nicht mehr reicht, wie die Umsetzungsgesellschaft unsere Welt verändern kann, in einer Ära des unbegrenzten Zugangs zu Informationen fragen wir uns, was kommt als nächstes?
Und wir fragen uns, steht unsere Gesellschaft vor dem nächsten großen Wandel? Wir ertrinken in Informationen, aber handeln wir auch danach?
Und wir gehen der Frage nach, können wir es schaffen, das gesammelte Wissen der Menschheit effektiv in konkrete Taten umzusetzen?
Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei!
Hallo, ich bin Thomas Weers.
Und ich bin Thomas Lorenzen.
Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt nachhaltig zu gestalten. Das Intro klang gestellt, oder, Thomas?
Ich glaube, wir lassen das so.
Lassen wir so.
Kommen wir ruhig ein bisschen stelzig rein. Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur nächsten Episode. Hallo, Thomas nach Berlin.
Hallo, Thomas nach Hamburg.
Dankeschön. Ja, Mensch, warum haben wir dieses Thema aufgegriffen? Umsetzungsgesellschaft.
Okay, also kurz zur Einführung für die Zuhörerinnen und den Zuhörer. Wir waren vor kurzem zur lehrenden Konferenz, Thomas und ich, der Transaktionsanalytischen Gesellschaft bei Köln. Und dort hatten wir einen tollen Fortbildungstag gemeinsam mit vielen Lehrenden aus dem deutschsprachigen Bereich. Und da hatten wir eine Dozentin zum Thema Transfer, also Wissenstransfer von Seminaren oder von Fortbildung oder von Lehre in den Alltag. Und diese Frau hat uns dann das Thema der Umsetzungsgesellschaft näher gebracht in ihrem Vortrag. Und das hat uns beide, also mich hat das sofort gepackt, dieses Wort. Ich bin sofort online gegangen während des Vortrags und habe erstmal gegoogelt. Umsetzungsgesellschaft, wie bitte, was ist das denn jetzt hier schon wieder?
Ja, genau. Ich habe das gesehen.
Und da haben wir gesagt, Mensch, das könnte ja vielleicht ein gutes Thema sein für einen der nächsten Podcasts.
Ja, und als du denn so gegoogelt hast, wäre ja natürlich meine Frage, und das wäre dann auch vielleicht unserer Zuhörer und Zuhörerin einen kleinen Einblick geben, was verstehen wir denn darunter?
Was ist denn eine Umsetzungsgesellschaft? Genau, setze ich hier Bäume um oder setze ich hier das Auto von A nach B um?
Genau, genau. Und dann haben wir uns ja mal so ein bisschen da, also du hast während dieser Fortbildung, ich muss es ja nochmal sagen, ja, während der Fortbildungs da, also in deinem Pad da so ein bisschen rumgespielt. Nein, also liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir haben uns mal ein bisschen was dazu rausgesucht und das möchten wir euch jetzt näher bringen. Also der Übergang zur Umsetzungsgesellschaft, der bedeutet Wissen, was wir uns aneignen, effektiv in praktische Anwendungen, Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. Und das wiederum soll einen direkten Nutzen für unsere Gesellschaft bringen. Es geht also darum, von der bloßen Ansammlung und Verbreitung von Wissen zur aktiven Anwendung und Implementierung dieses Wissens zu gelangen.
Okay. Also wenn ich jetzt diesen Gedanken aufgreife, Thomas, dann verstehe ich darunter, also das effektive Anwenden des Wissens in praktischen Kontexten. Also das heißt, dass wir einen gesellschaftlichen Fortschritt erzielen und uns den Herausforderungen der komplexen Situation, der Digitalisierung, der Globalisierung, nennen alle Buzzwords, die dir gerade einfallen, dass wir denen gerecht werden.
Genau.
Also geht es auch darum, nicht nur zu wissen, was zu tun ist, sondern so wie ich es verstehe, auch wie es getan werden kann, um einen echten Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen. Geht es in die Richtung?
So wird es definiert. Und die Frage ist jetzt eben, sind wir schon, deswegen ja auch unser Titel dazu, wird es eben schon zu einem Umsetzungsfieber, dass wir also wirklich reinweg effizient getrieben sind und nur noch umsetzen? Und machen wir uns mit dieser Vorstellung vielleicht auch kaputt? Oder ist das wirklich eine Transformation und finden wir neue Wege?
Also ich finde, für mich in diese ganze Richtung zählt wirklich nur eins und zwei Ergebnisse.
Na.
Also das heißt, also wer heute nur redet, der bleibt einfach zurück.
Und genau das ist das, was ich finde, dass diese Kultur dieser ständigen Effizienz, dass das eine Sackgasse ist.
Ach,
der Preis, ja komm, der Preis, den wir zahlen, der ist doch echt hoch.
Ach, welchen denn?
Ja,
ein Euro oder wie?
Für unsere Psyche, unser Denken und letzten Endes auch für unsere Menschlichkeit, Thomas. Sind wir schon zu Marionetten einer alles verschlingenden Effizienzspirale geworden?
Hast du was gegen Skalierung? Hast du was gegen Daten und Fakten und datengetriebene Informationen?
Nee, habe ich nicht. Nur das.
Also Thomas, ja. Lass uns doch mal ehrlich sein. Ja, also
ja.
Du weißt, ich komme aus der Philosophie. Philosophie ist ja gut und schön, aber sie hat aber auch die Welt nie verändert. Also Menschen, die Dinge umsetzen, schon. Also was bringt es denn, wenn wir über Werte und Sinn reden, wenn nichts davon in der Praxis ankommt, also wenn wir das nicht umsetzen in den Alltag? Wir brauchen Resultate, wir brauchen Ergebnisse, mit denen wir weiterarbeiten können.
Und das sagt ein Philosoph jetzt zu mir, Thomas. Du glaubst, dass Resultate alles sind? Habe ich das richtig verstanden? Also ist es nicht, ist es nicht wertlos, wenn wir handeln, ohne zu wissen, warum? Die Umsetzungsgesellschaft führt uns doch gerade in diese Sinnkrise.
Steht noch gar nicht fest.
Wir arbeiten doch, ohne dass uns klar ist, wofür.
Ach, warum
da
diese
ich
ganze. Also gut, mach mal weiter.
Ja. Und da mag ich eben einen der alten Philosophen jetzt hier mal auch gerade mit reinbringen. Also Aristoteles sagte uns schon, dass das gute Leben mehr erfordert als bloße Aktivität. Und ich mag auch den einen Satz von ihm zitieren, dass, ja, das musst du jetzt aushalten als Philosoph. Das Glück ist der Sinn und das Ziel des Lebens. Also ihr Streben danach ist der einzige Grund der menschlichen Existenz.
Das konnte Aristoteles auch ganz gut sagen in seiner Situation als reicher und wohlsituierter Mensch im Staate Athen. Also ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf dieses Thema, wir arbeiten, ohne dass uns klar ist, wofür, das, was du gerade statuiert hast.
Nein.
Warum machen wir denn unsere ganzen Sinnthematiken hier? Warum suchen wir denn Sinnhaftigkeit in der Arbeit und warum gibt es so viele Programme des Wohlfühlens, des sich Gutfühlens auf der Arbeit und dergleichen? Also ich finde, Aristoteles hat keine Rechnungen bezahlt. Der hat das alles bezahlen lassen. Der hat sich um solche Sachen nicht kümmern müssen. Und heute, was hier heute zählt, das ist Produktivität und Pragmatismus, Thomas. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, mach dich ruhig lustig über mich. Menschen, die in philosophischer Selbstreflexion verharren, die finde ich, die sind unpraktisch und sie sind also wirklich aus der Zeit gefallen. Das ist das 21. Jahrhundert nicht. So, nur du.
Ja, okay, nun ich, denn ich habe mir schon gedacht, dass du gesagt hast, okay, Aristoteles, das war ja, ich fasse das mal zusammen, ein reicher, wohlhabender Mann, der hatte das gar nicht nötig.
Ja, genau.
Aber auch in der späteren Zeit, auch Hegel hat beispielsweise einen schönen Satz geprägt, ja, Mensch zu sein heißt, es ist ein dynamischer Prozess, in dem das Individuum und der Geist gemeinsam wachsen. Und ich glaube, das ist das, was du auch gerade gesagt hast als Gegenbewegung, was wir hier gerade erleben mit Sinn und Purpose-Diskussionen in Unternehmen, dass wir so eine Gegenbewegung brauchen. Und ich frage mich, ist das ein Leben, das nur aus einem einzigen Ziel besteht, Effizienz? Ist das wirklich lebenswert?
Jo.
Also wir opfern doch die Frage nach Sinn und Wert, um umzusetzen. Das ist Philosophie auf einem, finde ich, sehr niedrigen Niveau.
Okay. Ich lasse das jetzt mal so stehen, was du gerade formuliert hast. Und ich stelle ihm einfach mal die provokante Frage, ist Effizienz nicht auch ein Wert und auch eine Sinnhaftigkeit? Hat Effizienz in sich nicht auch eine Sinnhaftigkeit?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich finde, da liegt auch in dieser Frage, liegt auch ein Teil der Antwort, weil du gesagt hast, ist das nicht auch ein Sinn und ein Wert, so. Also, und dieses auch ist für mich eben dieses verbindende Element. Also, ich will ja die Effizienz gar nicht komplett vor die Tür stellen, sondern sagen wir müssen das eine und das andere beachten. Und vielleicht gehen wir mal in Richtung Psychologie, gehen wir jetzt weg von der Philosophie.
Okay.
Ja?
Ja, du wandelst ja gerne so durch die Disziplinen. Erst Philosophie, dann Psychologie, dann kommt wahrscheinlich gleich die Neurowissenschaft und dann gehen ja, wir wahrscheinlich.
Natürlich. In
die okay. Dann schieß mal.
Natürlich. Ja, lass uns zur Psychologie. Ja, der Weg in den Burnout. Gucken wir mal. Also psychologisch gesehen ist die Umsetzungsgesellschaft aus meiner Sicht, wenn wir nur auf das Thema Effizienz gehen, führt es uns wirklich in die nächste Katastrophe, weil Menschen werden wie Maschinen behandelt, die endlos produktiv sein sollen. Der Druck auf Leistung und Effizienz verursacht psychische Störungen. Also ich meine, zeigen uns die Statistiken und Medien, in denen das nachzulesen ist. Burnout, Depression, Angstzustände sind vielfach einfach an der Tagesordnung.
Also bau mal ruhig diese ganze Angstspirale auf. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Also ich würde sagen, wir müssen einfach lernen, besser mit Stress umzugehen. Also natürlich wird die Welt komplex und bleibt komplex. Und wir haben mit vielen Herausforderungen gleichzeitig zu tun. Und gleichzeitig hat der Mensch das Streben in sich, dass er erfolgreich sein möchte, dass wir diesen Druck auch aushalten können. Also das ist ja nicht zu viel. Und wenn er damit nicht klarkommt, dann hat er sich halt falsch orientiert, dann ist er irgendwo falsch abgebogen und braucht dann halt wieder eine neue Verortung. Brauchst seinen Finger gerade nicht so zu heben. Ich weiß, was du was sagen möchtest.
Ja, vielen Dank. Nein, ich wollte nur darauf reagieren und sagen, der Mensch will erfolgreich sein. Ich würde davor schalten, der Mensch will glücklich sein.
Ist für erfolgreich sein nicht auch glücklich sein?
Das resultiert aus meiner Sicht daraus. Jetzt sind wir aber wieder bei der
Philosophie.
Philosophie, genau. Ne? Also wir wollen ja eine psychologische Perspektive jetzt nochmal anschauen. Und ich finde, dass es eine gefährliche Perspektive ist. Und gerade wenn wir auch gerade so auf unsere, ne, wir haben gerade gesagt, wir waren auf der, liebe Zuhörerin, auf unserer Jahreskonferenz der Transaktionsanalyse. Und auch da finde ich, dass die Transaktionsanalyse uns zeigt, in einem der Konzepte, mag ich mal sagen, dass Menschen eben Grundbedürfnisse haben.
So, und ja, Essen, Schlafen, Trinken.
Das sind die physiologischen Grundbedürfnisse. Aber in der TA sprechen wir ja von den psychologischen Grundbedürfnissen. Und da möchte ich einfach nur mal reinbringen, das Thema der drei Hungerarten, die Eric Byrne ja definiert hat, Thomas.
Ja, okay, schieß mal los.
Und da haben wir ja die drei S, ne, mit Strokes, Stimulus und Struktur oder Structure. Mhm. Und in den Strokes, da steckt ja das Kernthema drin, dass wir das Bedürfnis haben, wahrgenommen, gesehen und gewertschätzt zu werden.
Ja, wenn ich erfolgreich bin, werde ich doch wertgeschätzt. Wenn ich erfolgreich bin, werde ich doch gesehen und wahrgenommen.
Ja. Aber der Mensch ist ein Beziehungswesen und dann mag ich das nächste Argument bringen, lieber Thomas. Na, aber ich wollte noch die drei Hungerarten fertig machen.
Mach sie fertig.
Mach sie fertig. Genau. Also ich bringe sie nochmal rein. Also Strokes, ne, mit Wertschätzung, Anerkennung, Stimulus, das wäre eben ja stimulierend zu sein. Ja,
was wir hier
Sinne anregend, genau, was wir hier gerade betreiben, ne? Wir stimulieren uns hier gegenseitig.
Genau.
Und das andere ist ja die Strukturierung unserer Zeit. Und die hat ja ihr höchstes Niveau, ist Intimität. Das heißt Beziehungsgestaltung.
Naja, aber ich bin ja nicht immer nur in Beziehung mit Leuten. Also ich habe ja auch noch andere Sachen, die zu tun. Ich betreibe Sport für mich alleine. Ich sitze vor dem Computer für mich alleine. Also da ist ja jetzt, also wo ist jetzt da Beziehungsarbeit notwendig? Also das würde ich jetzt mal nicht so hochstellen oder nicht so hochheben, diese Thematik, sondern, ne, also bleib mal auf dem Teppich hier, Effizienz und Druck ist natürlich hart, was wir hier aushalten müssen, gerade in der Gesellschaft. Wir sehen es gerade mit den destruktiven Mustern, die durch Amerika und durch unsere Neuwahlen hier gerade wieder mal entstehen. Ist auch wieder immer wieder lustig anzuschauen, wie sich dann Menschen an, ich sag mal, Nebensächlichkeiten aufhalten, ohne dass sie sich wirklich mit den richtigen Themen beschäftigen wollen.
Danke für diese Vorlage. Kann ich nur wieder sagen, ja, lieber Thomas, aus der Objektbeziehungstheorie, aus der Psychologie, wissen wir, dass die grundlegende Motivation und das Ziel des Menschen ist, enge Beziehungen aufzubauen.
Aber manche Menschen haben doch gar keine Anpassungsfähigkeit. Also ich weiß jetzt nicht, ob Herr Trump eine Anpassungsfähigkeit leistet oder ob Herr Putin eine Anpassungsfähigkeit leistet. Also da wird natürlich ein bisschen mehr Also da wird ja eher Stärke gelebt oder da wird ja eher sozusagen, ne, ich schaffe das auf meine Art und Weise.
Ja, und ich finde, wir dürfen das einfach nicht ignorieren und nicht aus den Augen lassen. Also dieser ständige Effizienzdruck untergräbt unseren Selbstwert und fördert unsere destruktiven Muster.
Aber das brauchen wir doch genau gerade, um das überhaupt durchzuhalten, diese Stärke. Also wer das nicht packt, der muss sich doch selbst immer in die Pflicht hier nehmen. Also wir können doch hier nicht alles nur Leuten übergeben und sagen, wir machen hier kuscheln und uns entsprechend immer wieder nett anfassen oder miteinander in Kontakt sein. Ja, Beziehung schön und gut, Thomas. Aber Beziehung ist ja nicht das gesamte Leben, oder?
Also, ich vertrete diesen Wert, der Mensch ist ein Beziehungswesen und ist darauf angelegt, in Beziehungen zu leben. Und das ist so mein Bezugsrahmen, wie ich da drauf gucke. Und und schau dir diese Landschaft an. Menschen, die in Effizienzspiralen geraten, werden definitiv nicht produktiver. Sie werden krank.
Das ist jetzt auch eine Definition.
Ja. Und wenn ich dich jetzt so richtig verstehe, ja, musst du sagen, du willst mit deinen Thesen die Menschen ja zu Maschinen machen. Und genau das ist doch die Tragödie unserer Zeit.
Nee, Maschinen nicht. Also sie sollen einfach nur stärker werden, einfach nur leistungsfähiger werden. Sie sollen einfach nur ein bisschen mehr
abgehärtet oder was?
Also, ja, mein Gott, es sind da raue Zeiten da draußen. Wir brauchen halt mal ein bisschen mehr Widerstandskraft. Wir müssen uns mal ein bisschen wieder mehr in den Wind legen, um den Widerstand auszuhalten und zu sagen, okay, halte ich aus. Schaffe ich.
Da sprichst du natürlich ein Herz des Seglers an, hart an den Wind gehen. Ja, aber das ist auch mal vor dem Wind segeln und dieses schöne Aushalten und genießen können. Ne? Also ich glaube, da braucht es auch ein Gleichgewicht. Wir können nicht nur hart am Wind segeln, wenn ich das Segelschiff nehme. Nein, es geht auf Material. Das würde letzten Endes dazu führen, dass das Boot nicht so lange nicht so lange Lebensdauer hat, wenn wir nicht auch die anderen Windarten mit reinnehmen und auch mal gemütlich vor den Wind segeln.
Ja, wir haben gerade von den Hungerarten gesprochen. Du hast gerade gesagt, Stimulanz ist für uns gut als Menschen.
Ja.
Ist es nicht schön, wenn ich stimuliert werde, effizient und meine Effizienz zu steigern und stimuliert werde, erfolgreich zu werden und zu sein? Ist doch eine tolle Stimulanz.
Ja, aber es ist auch Stimulanz, finde ich, zu sagen, ich genieße, bleib bei meinem Bild des Segelns, ich genieße auch den leichten Wind, der um meine Nase weht und den Blick auf den Horizont und lass mich von dem Plätschern des Wassers stimulieren. Das stimuliert ja auch etwas.
Ja, aber bitte nicht den ganzen Tag, schlafe ich ja ein.
Nö, habe ich auch gar nicht gesagt.
Also Thomas, es ist ja, okay. Aber trotzdem ist es ja so, dass wir Stimulanz brauchen, weil unser Gehirn ja so ausgerichtet ist, dass es angeregt werden möchte und dass es richtig angeregt werden möchte. Das heißt also, ich möchte richtig von dir stimuliert werden, ich möchte an meine Grenzen gebracht werden und ich möchte für mich so richtig schön effizient werden.
Und ich denke eben halt auch gerade mein Bild, was ich gezeichnet habe bei dem Segeln und dem Genießen des Horizonts und stimulieren lassen vom Plätschern des Wassers, dass das auch den Geist und den Kopf frei macht, um eben gerade neue Dinge zu entwickeln, neue Dinge zu planen und dann auch so aufgeladen, kraftvoll auch wieder effizient sein zu können und die Aufgaben, die ich habe, umzusetzen.
Na, dann bist du ja wunderbar bei mir. Sehr schön. Dann bleiben wir effizient.
Nein, bin ich nicht. Nein. Du bist ja nur rein weg auf Effizienz hier gerade unterwegs. Und jetzt, wo wir gerade die psychologische Kante etwas behandelt haben, lass uns doch nochmal einen Blick auf die Neurowissenschaft nehmen.
Oh nee, jetzt kommt er wieder mit seiner Neurowissenschaft. Okay, bitte öffne die Tür.
Also auch da würde ich sagen, gucken wir uns einmal auch in der Neurobiologie gibt es eben psychoemotionale Grundbedürfnisse. Ne? Wir haben eben die drei Grundbedürfnisse aus der Transaktionsanalyse aus einer psychologischen Perspektive uns angesehen und neurobiologisch gibt es auch psychoemotionale Grundbedürfnisse und da mag ich auch nochmal sagen, ja, es gibt dieses Bedürfnis nach Selbsterweiterung, das könnte ich sagen, ja. Das passt auch so ein bisschen zur Effizienz. Es gibt das Bedürfnis zur Selbstbestimmung. Es gibt das Bedürfnis, freiheitlich zu handeln. Und jetzt sind wir wieder beim Beziehungsmenschen. Es gibt das Bedürfnis, verbunden zu sein und sich zugehörig zu fühlen. Und da finde ich, wenn ich das nehme, es ist die Umsetzungsgesellschaft, so wie du sie jetzt gerade propagierst, eine Tortur. Der ständige Effizienzdruck, der löst chronischen Stress aus, Distress. Und das führt nachweislich dazu, dass unser Gehirn geschädigt wird. Diese langfristigen Folgen sind doch dramatisch. Verlust an kognitiven Fähigkeiten, Gedächtnisschwächen und letzten Endes sogar Hirnschäden.
Du baust hier eine Apokalypse auf, das ist wirklich grandios gerade. Also wirklich, ich finde, wir sollten mal
langsam aufhören. Muss ja auch ein bisschen gegen
argumentieren. Also ich finde, wir sollten mal langsam aufhören, Menschen ständig zu verhätscheln, zu vertätscheln. Wo sind wir denn damit dieser ganzen Woken-Geschichte überhaupt hingekommen mittlerweile? Also unsere Gehirne sind doch erstaunlich anpassungsfähig, Thomas. Also das kannst du mir jetzt nicht abstreiten. Also Neurowissenschaft sagt, unser Gehirn passt sich an bis zu unserem letzten Tag.
Neuroplastizität,
ja. Vielleicht ist ja dieser Effizienzdruck einfach eine Art evolutionärer Herausforderung für uns, der wir uns stellen können. Also ne, das heißt also Survival of the Fittest, das heißt nicht Überleben des Stärksten, sondern Anpassung ist das Überleben. Anpassen an die Situation. Also Trump und Putin sind jetzt da, anpassen ist jetzt für uns das Thema.
Das glaube ich nicht. Sollen wir unser Gehirn dann einfach verheizen, bis es nichts mehr übrig ist?
So what?
Dieser Druck macht Menschen doch nicht besser, sondern zerstört unsere mentale Gesundheit. Also die Wissenschaft zeigt doch ganz klar, dass wir nur eine begrenzte Kapazität haben, diesen Druck zu bewältigen. Natürlich kommen wir auch, gibt es auch eine Resilienzentwicklung aus solchen Erlebnissen.
Ja.
Aber letzten Endes zu viel Druck würden wir am Ende nicht standhalten.
Oh, ich schlafe gleich ein. Also Thomas, nur wer Druck aushält, wird sich doch durchsetzen. Also wenn unser Gehirn darunter leidet, dann brauchen wir halt eben bessere Methoden, um das zu kompensieren. Wir brauchen Technologien, Erholung, was auch immer. Also den Druck zurückzuschrauben ist auch keine Option. Also wenn ich keinen Druck aufbaue, wir beide wissen doch, wenn ich aus meiner Komfortzone heraus möchte, brauche ich eine Lernzone. Das bedeutet, in unbekannte Gefilde gehen. Das bedeutet, mich mit Nichtwissen in Kontakt bringen und mich herausfordern und gucken, wie komme ich dahin, dass ich dann, also ich möchte nicht zurückgehen in meine Komfortzone, dass die immer enger wird und dann ich dann nur noch, ich sag mal, apathisch auf der Couch sitze und sage, ich bewege mich überhaupt nicht mehr raus aus der Wohnung, weil es ist alles ganz so schrecklich da draußen.
Also ich finde, Thomas, diese Argumentation ist wirklich gefährlich, weil das Gehirn hat schlichtweg seine Grenzen und diese werden in einer reinen Umsetzungsgesellschaft, die rein effizienzgetrieben ist, regelmäßig überschritten. Und das, also da setzen wir auf einen Weg, der Menschen kaputt macht.
Das glaube ich noch nicht. Das glaube ich noch nicht. Ich glaube, dass wir Menschen durch positiven Stress und durch Herausforderung und Stress wirklich weiter wachsen können und für uns immer stärker werden und auch dadurch, also auch evolutionär überleben. Und unsere Spezies hat überlebt, weil wir uns immer wieder den Begebenheiten angepasst haben, uns immer wieder mit den Situationen und mit der Umgebung auseinandergesetzt haben und geschaut haben, was ist jetzt der beste Weg für uns, da durchzugehen. Dinosaurier sind ausgestorben, sind viele Kreaturen sind ausgestorben. Warum sind die ausgestorben?
Ja, warum?
Ja, warum? Weil sie sich nicht angepasst haben. Und wir Menschen sind evolutionär einfach diejenigen, die sich am besten anpassen können. So, und nur du.
Ja, so richtig Spaß dran, ne? Ja, genau. Also ich finde mich in der Rolle gerade richtig wohl.
Ja, genau. Ich merke gerade, ich muss noch mal eine andere Lehre machen.
Zurück noch mal zur Transaktionsanalyse, Thomas, weil ich finde okay. Da und ich meine einfach, es ist der Wahnsinn, nur rein ich möchte nicht, dass es falsch verstanden wird, dass ich etwas habe gegen Struktur, Organisation und Effizienz, aber wir brauchen schlichtweg eine Vereinigung von beidem. Und da bietet uns die TA, finde ich, auch eine hervorragende Möglichkeit, diesen Wahnsinn dieser Effizienzspirale zu durchbrechen. Ich finde, sie zeigt uns, wie wichtig authentische Beziehungen sind und wie wichtig Selbstreflexion ist. Also ich hatte es ja gerade gesagt, bei diesem einen Teil der Zeitstrukturierung, also den einem S von den Grundbedürfnissen, dass wir letzten Endes am Ende ja authentische, tiefgehende Beziehungen, dass das für uns das ist, was wir uns motiviert und uns erfüllt und unsere Grundbedürfnislandschaft auflädt. Und Menschen müssen eben ihre inneren Antreiberdynamiken kennen und regulieren, bevor sie daran zugrunde gehen.
Ja, jetzt komme ich in eine Argumentationsschwierigkeit, Thomas, weil jetzt sind wir in der Transaktionsanalyse angekommen und da bin ich ja der Verfechter von Selbstfindungsseminaren oder von Selbst Persönlichkeitsentwicklungsseminaren. Und ja, ich glaube, dass Persönlichkeitsseminare sinnvoll sind und auch wichtig sind. Und gleichzeitig braucht die Umsetzungsgesellschaft Macher und keine Grübler und sozusagen in sich Hineinstocherer, sondern das ist zwar ganz schön mit der TA, vielleicht ist es auch ganz mal nett für ein fünftägiges Retreat an einem schönen See mit veganer Ernährung, aber nichts für den Alltag. Da muss ich mich ja anders wappnen und im Alltag brauche ich ja andere Werkzeuge als vielleicht in einem schönen Retreat mit bunten Farben und Malkasten dann halt meine Persönlichkeit zu finden.
Also ich bin gespannt auf dieses Selbstfindungsseminar, was du gerade beschrieben hast. Aber gerade...
Ich bin gespannt auf die Reaktion dazu.
Gerade, ja, der Alltag, gerade im Alltag braucht es doch auch diese schönen Konzepte der Transaktionsanalyse. Sie lehrt uns doch, gesunde Beziehungen zu pflegen, Konflikte zu klären, destruktive Muster zu erkennen. Und genau das ist doch das, was es aufmacht und ausmacht, um letzten Endes das, was du beschreibst, auch wieder effizienter handeln zu können. Aber ein reiner Effizienzdruck bringt aus meiner Sicht nur ein kurzzeitiges Ergebnis. Und langfristig reißt es uns auseinander.
Also ich vertrete hier in diesem Gespräch die Position, dass die TA eher als eine Art Schmiermittel für den Motor der Umsetzungsgesellschaft dienen kann. Also ich bin hier als TAler und sage, sie kann uns vielleicht helfen, Konflikte zu lösen. Aber sie wird uns nicht daran hindern, unsere Ziele zu erreichen. Also wer mit den Antreibern nicht klarkommt, der muss sich halt eben ändern, Thomas. Dann muss er halt gucken, wie er mit seinen Antreibern seine Themen entwickelt und vielleicht mit den Antreibern halt das erreichen will, was er erreichen möchte.
Boah, jetzt bin ich ja baff erstaunt. Also, dass du von Schmiermittel und Motor sprichst. Ja, damit reduzieren wir doch die Menschen auf reine Produktionsmittel. Und gerade diese Transaktionsanalyse zeigt uns doch, dass authentisches Handeln und psychische Gesundheit, dass das Hand in Hand geht. Und ich finde, dass wir, wenn wir diese Bedürfnisse ignorieren, das führt uns doch eher zu einer Entfremdung und Frustration. Und am Ende hat es auch eine ganz schlechte Auswirkung auf unsere Motivation.
Ja, jetzt bin ich erstmal so am Ende meiner Argumentationslinie des heutigen Gesprächs und denke mir, es war...
Und?
Und? Also für mich ist klar, dass die Umsetzungsgesellschaft natürlich auch ihre Schattenseiten hat, weil es gibt keine Utopie, die nur toll und nur super ist, sondern es gibt beide Seiten grundsätzlich.
Schön.
Und ich glaube, es ist für uns nur, also ich glaube, es ist notwendig, dass wenn wir von der Wissensgesellschaft, in der wir uns ja wirklich gerade befinden, in den nächsten evolutionären Schritt begeben der Umsetzungsgesellschaft. Das heißt, wie können wir dieses Wissen jetzt nutzen, um einen Nutzen für die Gesellschaft zu erzielen oder die Gesellschaft zu verbessern oder zu verändern? Da brauchen wir etwas mehr Aktivität oder etwas mehr Umsetzung, Ambition vielleicht auch, Ambition. Wir brauchen vielleicht auch einfach the bigger purpose, also die größere als ich, sondern den größeren Sinn. Hm. In der Thematik, die wir dann für uns gestalten wollen.
Ich finde einen sehr schönen runden Schluss, es waren ja mehrere Sätze, aber ein sehr schöner Schlusspunkt für diese Diskussion. Thomas, vielleicht wollen wir zu unseren Erkenntnissen aus der Diskussion kommen? Ist das für dich okay?
Mhm. Ja, selbstverständlich.
Okay, ja, ich fange mal mit dem ersten an vielleicht.
Ja, mach mal.
Also ich finde, dass Philosophie und Sinn sind nicht optional. Die Umsetzungsgesellschaft opfert langfristig wichtige Werte und den Sinn hinter der Arbeit. Das Streben nach Effizienz kann dazu führen, dass Menschen den Bezug zu ihren Werten verlieren und dann in eine Sinnkrise geraten. Vielleicht ist das auch gerade das, was wir medial ja im Moment erleben und in vielen Organisationen, wo nach Sinn und Purpose eben halt auch gefragt wird. Das wäre so meine erste Erkenntnis aus unserer Diskussion.
Für mich wäre die zweite Erkenntnis, dass es psychologisch gesehen auch Risiken enorm sind. Also dass der Fokus auf die Effizienz und diese Produktivität, die ich jetzt hier ja vertreten habe in unserer Diskussion, untergräbt die psychische Stabilität. Ne, also die erhöht sozusagen die Erschöpfungszustände, die erhöht die vegetativen Erschöpfungssituationen und lässt Menschen in Anführungsstrichen als verbrauchbare Ressourcen zurück.
Ja.
Also das ist so für mich mein Fazit aus unserer Diskussion hier.
Ich mag nochmal neurowissenschaftlich eine Erkenntnis reinbringen. Also neurowissenschaftlich ist der konstante Effizienzdruck aus meiner Sicht fatal. Also chronischer Stress, Distress führt zu messbaren Schäden im Gehirn. Und wer diese Grenze überschreitet, der zahlt am Ende einen sehr hohen Preis.
Okay, dann würde ich gerne das hinzufügen, dass eine Selbstreflexion und authentische Beziehungen eine Stärke sind. Also wir waren ja in dem transaktionsanalytischen Teil unserer Diskussion dabei, dass du Menschen mit ihren Beziehungen ja in Kontakt gebracht hast und gesagt hast, Menschen, die sich und ihre Beziehungen reflektieren, können resilienter und motivierter sein und werden auch motivierter und resilienter und Authentizität, oh, dieses Wort, und psychische Gesundheit. Also das finde ich, sind für mich so die Voraussetzungen, also auch für nachhaltige Produktivität. Also das, was die Umsetzungsgesellschaft gerne sehen möchte, Effizienz. Ich glaube, das geht nur mit Motivation und Resilienz.
Und ein fünftes mag ich noch ergänzen. Die Umsetzungsgesellschaft braucht ein Update. Es reicht nicht, nur auf Effizienz zu setzen. Die Umsetzungsgesellschaft muss sich verändern und Menschen langfristig in ihrer Ganzheit stärken. Das geht zum einen durch Technologie, aber aus meiner Sicht eben halt auch viel über Selbstreflexion und neue, humanere Maßstäbe.
Okay, ich mache ein Friedensangebot, lieber Thomas. Du hast es gleich zu einem Punkt gebracht. Also, dass die Umsetzungsgesellschaft...
Ich bin gespannt.
Also, dass die in unserer Diskussion hier die Umsetzung, so wie ich es vertreten habe, die Umsetzungsgesellschaft die Menschen nicht einfach verheizen darf. Ja, also das könnte also tatsächlich helfen oder auch unterstützen, Effizienz und Menschlichkeit miteinander zu verbinden und zu gucken, wie kann man das einfach konstruktiv und förderlich für die Menschen nutzen. Und vielleicht gibt es doch noch eine Möglichkeit, beides unter einen Hut zu bringen.
Das macht mich voll zufrieden. Und ich finde es toll, unsere Diskussion. Ja, wenn wir in einer Gesellschaft bauen und auch aufbauen wollen, die effizient und menschlich zugleich ist, finde ich, dann müssen wir das umsetzen, reflektieren.
Ah, okay.
Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr dabei wart heute.
Und nur wer Mensch bleibt, setzt nachhaltig um, möchte ich nochmal mitgeben als kleiner Denkanstoß. Thomas, danke dir.
Dankeschön.
War eine tolle Diskussion, lebendig, streitbar und ich hoffe, ich habe meine Punkte gut vertreten.
In der Tat. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank nochmal und wir wünschen euch eine gute Zeit. Vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Teilt eure Gedanken in den Kommentaren oder auch gerne über LinkedIn. Sind wir auch für euch erreichbar. Bleibt gesund, bleibt positiv. Bis zum nächsten Mal.
Servus. Ciao.